Dieser Podcast wird präsentiert von Flugzeugpropellern. Denn nichts verarbeitet deine Wurst zu feinstem Aufschnitt wie gut gewetzte Flugzeugpropeller.
Da liegt so viel Schund, den es zu erkunden gibt, tief unten auf dem Grund, wo dich niemand sieht. Also tauch doch mit zum Riff. Du wirst es nicht bereuen, denn aus des Trash-Tauchers Griff kannst du dich nicht befreien.
Ho, ho, ho und gute Nacht, ihr lieben Trash-Heads da draußen. Ja, es trifft sich, es ist mal wieder Donnerstag und ihr seid mal wieder beim einzigen hörenswerten Trash-, B-Movie- und Horror-Podcast hier im ganzen World Wide Web gelandet. Und da seid ihr genau richtig. Denn heute sind wir in Folge 3 meiner Adventsspezialtage, dem Fest der Hiebe. Und nachdem wir es ja im letzten Podcast mit einem kleinen spanischen Doppelfeature zu tun bekommen haben, gibt's heute mal einen Good Old Classic One Feature Movie im Stile eines Good Old Classic Slasher. Und wie soll das anders sein? Santa Claus is in the house. Aber psch, denn es ist ja Nacht. Also lustigerweise immer Nacht, wenn ich diese Folgen aufnehme in der Regel. Aber dieser Film beschert euch bestimmt den einen oder anderen Albtraum. Aber trotzdem wünscht er erstmal allen eine gute Nacht.
Die Handlung.
Eigentlich sollte es eine heiße Weihnachtsfeier werden. Fünf übermütigen Mädchen gelingt es, ihre Lover für eine lange Partynacht ins abgelegene Internat zu schmuggeln. Aber inmitten des Trubels verschwindet einer nach dem anderen spurlos. Panische Angst breitet sich aus. In der dämmernden Vollmondnacht übt ein mysteriöser Weihnachtsmann unbeirrbar sein abscheuliches Handwerk aus. Starr vor Entsetzen müssen die jungen Leute eine schreckliche Entdeckung machen. Sie finden ihre Freude exekutiert und blutüberströmt im Unterholz. Können sie dem makabren Wahn dieses Irren entgehen? Aber das haarsträubende Blutbad hat erst begonnen.
Die Entstehung.
To all a good night. Ach, mal wieder was ganz Klassisches. Unter dem wir das letzte Mal ja wirklich ein bisschen munter durch die Zeiten gesprungen sind, kriegt ihr es heute mit einem Film aus dem Jahr 79 bzw. 80 zu tun, der in Deutschland erst relativ spät auf den Markt kam. Der hatte hier tatsächlich erst 87 über die Videotheken das Licht der Welt erblickt unter dem glorreichen Titel Good Night, die Nacht als Knecht Blutrecht kam. Fantastisch, absolut fantastisch. Ich hätte so gern ein Plakat davon. Ah, oder das Original VHS-Cover davon. Oh, das ist fantastisch. Die Nacht als Knecht Blutrecht kam. Ja, der Name ist hier Programm, aber für die meisten ist er als To All a Good Night geläufig. Laufzeit hat er 84 Minuten und dafür sind ca. 75.000 US-Dollar ins Budget eingeflossen. Verantwortet auf dem Regiestuhl von jemandem, der hier das erste und das einzige Mal tatsächlich Regie bei einem Film geführt hat, David Hess. Und David Hess ist eigentlich mehr als Darsteller bekannt, vor allem durch seine, ja, etwas bulky Statur, vor allem in Slasher-Filmen, die einen bösen körperbetonten Antagonisten brauchen, wie zum Beispiel Mondo Brutale, beziehungsweise The Last House on the Left. Dort hat er den Hauptbösewichten gespielt, aber auch zum Beispiel in Der Schlitzer oder in Carnes Das Ding aus dem Sumpf. Auch zum Beispiel war er mit dabei in Ruggero Deodatos Bodycount, die Mathematik des Schreckens. Den habe ich immer geguckt, den wollte ich eigentlich mal besprechen, habe es dann immer wieder verworfen, nachdem ich ihn gesehen habe, weil er nicht mal so unterhaltsam ist, wie ich gedacht habe. Aber David Hess hat definitiv auch andere unterhaltsame Dinge gemacht, denn eigentlich ist er Musiker gewesen und war damit auch relativ erfolgreich. Hat nämlich auch einige Hits unter anderem für Elvis Presley geschrieben und ist damit in einigen Soundtracks von vielen Filmen bis in die Neuzeit zu finden. Das Drehbuch zu To All a Good Night stammt von Alex Rebar, der zum Beispiel für Terror on Tour oder Rache um jeden Preis das Drehbuch geschrieben hat, mitgespielt hat, aber auch in einigen Filmen, zum Beispiel in Der Planet Saturn lässt schön grüßen, beziehungsweise im Original The Incredible Melting Man. Schöne Grüße an der Stelle an den Podcast Horrorversum, die den gerade letztens besprochen haben. Hört da gerne mal rein. An der Kamera hat sich Bill Godsey verewigt. Der hat tatsächlich eine überschauliche Kamerakarriere hingelegt, hat aber zum Beispiel mit Brian. Na, komm du mit nach Hause, na, oder immer musst du hinterher putzen, na. Ja, Mama. Nein, Brian heißt er natürlich. Brian de Palma, der die Schwestern des Bösen, beziehungsweise im Original Sisters, durch seine Linse eingefangen hat. Das Production Design für diesen Oldschool Slasher stammt von Joseph T. Geraghty. Ich liebe es, wenn Leute einfach nur ein T in der Mitte haben, so wie James T. Kirk. Wahrscheinlich heißt er auch Tiberius, ich weiß es ja nicht. Manche denken sich ja auch mal einfach so einen wahllosen Buchstaben, den ich mir so zwischen meinen Vor- und meinen Nachnamen setze, rein und aus und sagen dann, hey, ich habe einen Zweitnamen, aber ich verrate ihn euch nicht. Und dann stellt sich raus, haha, ich habe gar keinen. Aber es klingt cool, keine Ahnung. Auf jeden Fall Joseph T. Geraghty hat auch ein paar coole Filme gemacht, zumindest oder mitgestaltet, also sowohl im Production Design als auch in der künstlerischen Leitung. Zum Beispiel Freitag der 13. Teil 6, Jason lebt. Dann zum Beispiel auch Pentagram, die Macht des Bösen, den ich mir tatsächlich nur aus dem Grund gekauft habe, als ich mein David Gale Retrospektiven-Video gemacht habe, um in der Recherche ein bisschen reinzugucken, weil er dort eben auch auftritt als Sinistra-Priester, aber der Auftritt war gar nicht mal so groß, aber der Film war ganz okay, von daher jetzt nicht der große Fehlgriff. Aber Joseph T. Geraghty hat zum Beispiel auch Fernsehfilme gemacht, wie zum Beispiel Angriff der 20-Meter-Frau. Hui, riesig. Aber auch mit Roger Corman hat er gearbeitet, zum Beispiel Mutant, das Grauen im All, beziehungsweise Forbidden World, bestes Alien Rip-Off ever. Und auch in Express in die Hölle mit John Voight, falls ihr da eher auch im Action-Survival-Moment ein bisschen unterwegs seid. Ein besonderer Name, der hier das erste Mal auftaucht in den Credits und verantwortlich ist für das Special Make-up, ist Mark Schulstrom, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Auf jeden Fall, der ist hier tatsächlich das erste Mal verantwortlich gewesen für das Special Make-up, hat sich danach aber einen Namen gemacht. Vor allem in der Horrorszene ist er nicht wegzudenken und hat einige Sachen stilprägend wirklich begleitet. Zum Beispiel The Slumber Party Massacre, auch wieder Mutant ist mit dabei, Videodrome hat er mitgewirkt. The Mutilator war er verantwortlich für das Design. Den will ich auch irgendwann mal noch besprechen. Das ist der Typ mit dem großen Angelhaken, der einer Truppe von jungen Menschen in einem Ferienhäuschen auflauert. Dann in Nightmare on Elm Street, bei einigen Filmen, vor allem Teil 2 und Teil 3, hat er maßgeblich mitgestaltet, Transformationsszenen etc. Dann From Beyond. Wir haben letztens ja erst das Schundsharing hier mit den Filmfressen begangen. Und hier hat er sich an der Seite von Stuart Gordon entsprechend ein bisschen ausgetobt. Auch mit Sam Raimi hat er gearbeitet, in Tanz der Teufel 2 und hat da die Deadites mitgestaltet. In Phantasm hat er auch mitgewurschtelt, vor allem in Teil 2 und 3. Deep Star 6 So ein fieses kleines Monster-U-Boot-Filmchen will ich irgendwann auch mal besprechen. Ich habe so eine lange Liste, ey, die reicht bis zum Nordpol und zurück, aber niemand erfüllt mir diese Wünsche. Ich habe die Filme zwar alle hier, aber ich hätte einfach gern mehr Zeit. Ich würde die gerne alle sofort besprechen. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rat, kommt Podcast. So. Also sind wir von der technischen Seite auf jeden Fall durch. Dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Besetzung. Die ist tatsächlich schnell abgehandelt, weil das meiste waren No-Names oder Freunden von Bekannten, von Verwandten, die hier irgendwie das erste oder einzige Mal zum Teil aufgetreten sind. Aber in der Hauptrolle ist jemand, den wir schon mal hatten. Und zwar Jennifer, ich hab's heute mit dem Namen, Jennifer Runyon. Genau, Jennifer und Brian, das ist das Liebespaar des Jahres, definitiv. Jennifer Runyon heißt sie. Die spielt hier Nancy. Und es ist ihre erste Rolle, die sie hier spielt, wird auch introduced. Und wir haben sie aber schon mal hier gehabt, nämlich in Carnosaurus von Roger Corman, wo sie die Trush gespielt hat, eine dieser Heldinnen, in Anführungszeichen, die dieser Hühnerfarm auf die Schliche kommen wollte, wo ja die Dinos ausgebrütet werden. Ja, wer sich erinnert, skippt doch mal zurück. Ich glaube, irgendwas Folge Pan 60 oder 50 ist schon ein bisschen her. Wer auch zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter war, war Kiva Lawrence, beziehungsweise als Catherine Harrington ist sie eigentlich gelistet, hat sich umbenannt als Gründen, die im Mediabook zum Film tatsächlich nochmal näher beleuchtet sind. Kann ich an der Stelle empfehlen. Das habe ich auch hier vorliegen von Sinistrange Extreme. Das ist jetzt, glaube ich, sogar am 9. erschienen, 9. Dezember, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und da ist ein, ja, doch ganz interessantes Booklet von Christoph Kellerbach drin. Mit vielen Produktionsfakten, also wer da ein bisschen reinsteigen will, dem sei das empfohlen. Ansonsten, da steht eben auch der Grund drin, warum sie sich umbenannt hat. Ich hab's gerade vergessen, das war jetzt auch nicht so wichtig, ganz ehrlich. Aber sie spielte die Mrs. Jansen, die ja Hauswirtschafterin in diesem Mädcheninternat. Und Kiva Lawrence hat man in den 60ern zum Teil schon gesehen, in Swamp Country zum Beispiel, ist so ein Liebesfilmchen. Und sie hat auch einige TV-Rollen, also meistens so Einzelauftritte oder was gehabt, zum Beispiel in Denver Clan, Dallas oder auch Magnum. So, das war so die altbekannte Produktionsschiene zum Filmchen. Und Up to All a Good Night, seinem Ruf, dass er nämlich einer der Wegbereiter des später aufkommenden Slasher-Hypes zählt, gerecht wird. Und was in dem Film verdammt gruselig und trotzdem irgendwie verdammt witzig auch heutzutage ist, ja, das erzähle ich euch jetzt in meinem Eindruck.
Mein Eindruck.
Und man muss dazu wirklich sagen, ich meine, der Film ist von 1979, 1980, also ist vor dem ersten Freitag der 13. auf den Markt gekommen, der ja so das Slasher-Genre mit am populärsten noch gemacht hat. Also klar, es gab noch vorher Halloween 78 und der hier ist tatsächlich so ein bisschen, ja, so als Indie-Tipp wird er so ein bisschen gehandelt, so als Underground-Tipp, den jetzt nicht viele auf dem Zettel haben, weil er einfach auch untergegangen ist in seiner Zeit. Der hatte scheinbar sehr viel Pech mit seiner Veröffentlichung. Ist nicht so ganz klar, wann er das erste Mal gezeigt wurde, ob 79 oder 80. Auf jeden Fall war es irgendwie dann nicht mehr an Weihnachten so angeblich. Das lief ja dann im Januar und ganz ehrlich, wer guckt sich einen Slasher mit einem Weihnachtsmann an? Im Januar? Naja, wahrscheinlich niemand. Und wie gesagt, in Deutschland ist er ja erst 87 auf DVD, auf DVD, auf Videokassette erschienen. Und ist dann aber direkt weggesnackt worden von der FSK. Und so ist er dann 25 Jahre auf dem Index versauert, bis er dann 2013 tatsächlich erst wieder runtergeschubst wurde. Und jetzt gibt's die erste hochauflösende Auswertung. Ich glaube, in den USA ist er mal wieder von Vinegar Syndrome verlegt worden. Hier, wie gesagt, von Sinistrange Extreme, die ja gerade auch für solche versteckten Schätze ab und zu mal ein ganz gutes Händchen haben. Und also das Mediabook ist wirklich auch ganz nice, gefällt mir. So von der Optik her hat ein echt cooles Cover. mit diesem Hotel und diesem maskierten Nikolaus. Aber hat auch ein paar ganz nette Zusatzsachen. Aber schaut einfach mal im Internet. Ihr werdet es finden, wo ihr es braucht. Und wie gesagt, das Booklet ist auch ganz lesenswert. Auch wenn ein bisschen überenthusiastisch, weil ich würde ihn jetzt nicht als den Film, der seiner Zeit so weit voraus ist, einstufen, wie das der Kollege Kellerbach getan hat. Aber dazu gleich mehr, denn der To All a Good Night macht doch einiges, wo ich denke so, okay, hätte ich keinem Film zugetraut, der nur knapp $70,000 und quasi einen Amateurcast und vor allem einen Regisseur, der noch nie vorher Regie geführt hat, zu bieten hat, hat er doch einiges Spaßiges, wo ich sagen muss, hey, na, so als Geheimtipp funktioniert er vielleicht doch ganz gut. Es fängt einfach schon damit an. Einfach bevor wir das Intro bekommen, bekommen wir erstmal ein bisschen Exposition. Wir bekommen erstmal ein bisschen Hintergrund und wie sollte es anders sein? Es geht erstmal um einen fatalen Unfall. Wir bewegen uns hier auf einer, ja, auf einer Insel, einer irgendwo im Süden Amerikas, Kalifornien, ich weiß nicht, wo diese Insel ist, ich habe das ehrlich gesagt nicht gemerkt. Auf jeden Fall ist es dort immer warm, es stehen dort Palmen entsprechend und es ist trotzdem Weihnachten, also Weihnachten der Karibik oder so stelle ich mir immer komisch vor, weil man ja immer Schnee damit assoziiert und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist jetzt in Australien oder wie gesagt in der Karibik oder in der Dumrip, wo ja auch viele gern früher hingefahren sind, dann denke ich mir immer so, kommen da wirklich Weihnachtsfeelings hoch? Ich weiß ja nicht, also so eine geschmückte Palme ist vielleicht ganz witzig. So, es machen ja einige als Gag. Die haben sich dann daheim so eine Palme oder so einen Bananenbaum oder sowas hingestellt und schmücken den dann. Und so, oh, guck mal, meine Palme, ich habe die geschmückt, da sind Kugeln drin und Lametta. Ja, ich weiß ja nicht, aber es ist auf jeden Fall ein sehr sommerlicher Weihnachtsfilm. Und am Anfang bekommen wir es, wie gesagt, mit einem fatalen Schicksalsschlag zu tun, denn die Mädels, die auf dieser Insel leben, leben in einem Internat, das nur für die feinen Damen, also sie werden quasi herangezogen, irgendwann feine Damen zu werden und ein, ja, es ist so eine Art Erziehungsknast für rabaukige, noch nicht reife, doch, also körperlich, aber nicht geistig reife junge Damen. Und sie machen das, was ja Mädels in dem Alter machen. Sie spielen Fangen in ihrem Internat. I don't know, ob das noch zeitgemäß ist. Aber sie tun es. Sie spielen im Haus und sind wild unterwegs. Und es kommt dann zu einem Unfall auf dem Balkon, bei dem ein Mädchen zu Tode stürzt. Und dann kommt das Intro. Und genau 2 Jahre später spielt dann quasi der To All a Good Night. Die Mädelsriege ist durchgewandert. Ich glaube, es ist tatsächlich nur noch eine oder zwei davon übrig, die damals bei diesem Unfall beigewohnt haben. Aber es im Mittelpunkt steht Nancy, eine etwas schüchterne, junge blonde Dame, die sehr, sehr zurückhaltend ist, die schon wirklich sehr, sehr brav ist im Vergleich mit ihren Kolleginnen. Und das ist auch, ja, das ist auch gar nicht so schwer, da brav zu sein, weil wir bekommen es hier erstmal mit den notgeilsten Chicksten ever. Alter. Das ist wirklich so ein Bums-Internat, könnte man denken. Das klingt so ein bisschen nach Schulmädchen-Report, wie die hier aufgezogen werden. Die sind den ganzen Tag nur am Rumtakeln und Rummäkeln und ich stelle mir schon vor, wenn die Jungs dann kommen, dann lassen wir es richtig knallen. Oh, ja, dann fliegen die Federn aus der Matratze. Und dann gehen sie eben auf Magerkur, damit sie noch besser aussehen dann über die Weihnachtstage, wenn dann die Boys eingevögelt werden, denn dafür sind sie ja da, die sind quasi die Toyboys par excellence, die extra dafür eingeflogen werden und dafür wahrscheinlich bezahlt werden, vielleicht sogar, who knows, wir werden es nie erfahren, angeblich sind sie die Freunde, aber da denke ich mir so, wie kommt denn ein Mädel, was im Internat auf einer fucking Insel lebt, überhaupt in Kontakt mit so jemanden, also es muss ja irgendeinen Kontakt zur Außenwelt geben, aber gut, vielleicht gab es ein Leben davor, munkelt Mann zumindest. Auf jeden Fall sind die hart unterdödelt, habe ich es einfach mal genannt. Die brauchen einfach ein bisschen mehr als lecker Kirschkuchen auf dem Teller. Und das demonstrieren sie, indem sie einfach am letzten Tag vor Weihnachten halt nicht so gut aufessen, was die Hausdame Mrs. Jensen ein bisschen traurig macht, weil sie ihre Mädels doch gerne fit und gesund halten will. Ja, aber das bleibt dann der Füllungsspritze von den Toyboys, die dann eingeflogen werden, obliegen. Und so kommt es dann auch, die Weihnachtsdödel werden eingeflogen. Ich glaube, 4 an der Zahl, also jede kriegt einen ab, außer Nancy. Denn die hat sich explizit dagegen ausgesprochen, schwimmt da nicht so mit, ist deswegen auch ein bisschen ausgegrenzt, wird von den anderen dumm angemacht und verlacht und ist sowieso ein bisschen strange, wie sie behandelt wird. Also sie wird schon fast behandelt, als hätte sie irgendeine Art von Behinderung oder als wäre sie ein bisschen traumatisiert oder verstört oder was. Also die anderen nehmen sie manchmal gar nicht so wirklich wahr und Nancy, ja, die wandelt so ein bisschen merkwürdig auch durch dieses Haus, als würde irgendetwas auf ihr lasten, von dem sie noch gar nicht weiß, dass es kommen wird. Und so baut sich der Film auf. Also wir kriegen am Anfang erstmal wirklich diese ganz merkwürdige Porno-Atmosphäre. Es ist wirklich sowas von so einer Soft-Porno-Mansion. Und da werden Sprüche gedroppt. Alter, habe ich mich weggepisst. In der deutschen Synchro ist es fantastisch. Also du kriegst absolute Nonsens-Dialoge hier, die nichts miteinander wirklich zu tun haben, außer sich zu dissen und irgendwie zu nochmal hervorzuheben, wie notgeil die wirklich sind. Also die Exposition ist hier ganz klar, ey, die Mädels sollen willig und ein bisschen doof sein. Und das ist natürlich perfektes Futter für einen potenziellen Mörder, der ja irgendwann im Laufe des Films hier auch entsprechend zuschlagen will. Denn es ist ja Weihnachten. Und an Weihnachten kommt zumindest bei den Amis, der Weihnachtsmann, der Santa Claus. Und irgendwie landet er auch natürlich auf dieser tropischen Insel, macht er seinen Halt mit Rudolf, die dann in der Zwischenzeit irgendwo an der Strandbar wahrscheinlich mit Hulk Hogan sitzen und sich irgendwelche geilen Margaritas reinziehen und Thunder bewundern. Stell dir mal vor, du hättest Thunder in Paradise, jetzt dieses super Hightech-Boot Thunder in der Weihnachtsedition gehabt, mit mechanischen Rentieren vorne dran geschnallt, die ihn durchs Wasser ziehen, damit er seine Adoptivtochter bescheren kann. Das wäre doch eine Zusatzfolge gewesen, die ich mir gewünscht hätte. Aber naja, anderer Podcast, anderes Thema. So. Auf jeden Fall gibt's natürlich auch so die klassischen Charaktere. Du hast erstmal jemanden, der, also auf dieser Insel wohnen nicht viele Leute. Es sind tatsächlich nur diese 4, 5 Studentinnen gefühlt. Dann hast du die Hausdame. Dann hast du eine Internatspräsidentin, die aber nie da ist, glaube ich. Also ich glaube, sie wird nur erwähnt. Und es gibt einen, einen Gärtner. Ja, beziehungsweise er ist eigentlich so der Dude für alles, weil er ist groß, er ist kräftig, er ist stämmig, er ist wortkarg und ein bisschen einfältig, aber hardcore religiös und deswegen natürlich perfekt für die Arbeit in diesem seriösen, hardcore religiösen Internat, denn Jungs sind dort ja nicht erlaubt und alles, was irgendwie mit Sex oder was zu tun hat, wird hier verteufelt und muss ganz schnell weggebetet werden und der Dude, der hier die Hecken schneidet, läuft auch die ganze Zeit durchs Internat und warnt die anderen immer, denkt dran, Gott sieht alles, der Teufel will euch verführen und betet und greift zur Bibel. Und gerade mit Nancy ist er da sehr zugange, die ja da sehr, es hat sowas Väterliches, aber creepy. Also der ist nicht so penetrant wie jetzt der, wie hieß der, Joshua? Oder Jeremiah hieß der, glaube ich, in Freitag der 13. Der alte Dude auf dem Fahrrad, der sich dann im Wandschrank versteckt. Ihr seid verdammt! Und dann gruselig wieder von dann fährt auf seinem Kinderrad. Nee, so ist er jetzt nicht, aber er ist halt riesengroß in so einem roten Pulli. Also schon die Signalfarbe ist hier ganz klar. Okay, wir sollen denken, er ist der Mörder, der dann später Amok läuft, weil er rennt auch den ganzen Tag mit so einer riesigen Heckenschere durch die Gegend, obwohl man ihn niemals eine Hecke schneiden sieht. Aber er mag halt Nancy sehr gerne. Und er mag Kirschkuchen. Und das sind doch zwei Sachen, wo ich sage, ja, komm, der Typ ist sympathisch. Den würde ich bei mir auch arbeiten lassen. Den würde ich auch auf mein Kind aufpassen lassen. So ein treudover Troll, Glöckner. Die nennen den auch Glöckner von Notre Dame. Also die dissen den, während der quasi im Nachbarzimmer steht. Also diese Internats-Tussis sind schon ein bisschen, die sind schon ein bisschen aggro drauf. Die sind halt auch, wie gesagt, sie brauchen, they need the D. They want it. Und sie bekommen dann auch the D in Form von Death. Bis es aber soweit kommt, gibt's dann erstmal Techtel, Mechtel. Aber nicht so richtig. Also, das ist so im Film, es ist wirklich witzig tatsächlich. Also, es ist nicht spannend, sondern wirklich nur skurril witzig, wie offensichtlich, die sich immer darüber unterhalten, dass sie jetzt Vögeln gehen und oh, die lassen es bestimmt gerade knallen und ja, ich bin voll scharf und oh, ich mache mich jetzt voll hübsch. Das ist so ein bisschen so wie auf dem Schulhof posen vor anderen mit dem, was du gerade letztens gemacht hast und aber es stimmt halt nicht, aber du gibst trotzdem damit an oder hey, heute Abend, da knalle ich die eine weg. Heute Abend gehe ich auf die Kerb und dann fahre ich Karussell und dann gönne ich mir einen Radler und dann bin ich bereit. Aber gut, dass da meistens nichts dahinter steckt, außer hohle Phrasen, erweist sich dann auch hier. Also wir bekommen erstaunlich wenig nackte Haut. Ich habe wirklich gedacht, okay, der macht dann die Exploitation auf. Der macht hier Titties in allen Varianten. Aber wir bekommen 1-2 Szenen, wenn ich mich richtig erinnere. Ansonsten viel Unterwäsche. Es gibt auch so ein paar Reibereien, in Anführungszeichen. Ich weiß. Ach, billiger wird's heute nicht mehr, doch ein bisschen billiger wird's noch, weil demnächst kommt dann auch der Santa Claus auf den Plan und der trägt eine ziemlich billige Weihnachtsmannmaske und Axt hiebt sich quer durch das Inselparadies und macht vor allem Jagd am Anfang auf die Herren der Schöpfung, denn es gibt dann ordentlich Klobbe und dann Palmen und es gibt ein paar sehr, sehr nice Kills zwischendurch. Das muss ich wirklich sagen. Da hat der Film definitiv aus dem, was er machen konnte, das Beste gemacht. Es gibt mal richtig coole Effekte. Gerade es gibt einen Kill zum Beispiel, da kriegt jemand eine Axt in die Rübe gehauen. Auch wenn ich sagen muss, mir fehlt da so ein bisschen der Impact. Liegt daran, dass der Santa Claus in dem Moment, als er mit der Axt ausholt, es sieht so, es wirkt so, als würde er mit so einer Schwimmnudel zuschlagen, also so ein bisschen labberig, aber diese Axt trifft dann mit 300.000 km/h in die Fontanelle von diesem einen notgeilen Dude, schlägt die ein und ja, zermatscht ihm quasi das Hirn und ist instant tot. Ja, und aber es sieht dann cool aus, wie er dann da liegt und die Axt da eintritt. Oder auch einer der coolsten Kills, wie ich finde, der ist mit so einer Drahtfalle, wo jemand sich dann drin verhindert und aufgehängt wird und sich dann so der Draht in den Hals fräst und Blut. Und gut, sie spielen dann auch immer alle schön mit, dass sie auch ja sterben. Aber das gehört ja dazu, mein Gott, das ist dann noch die alte Slasher-Schule. Wobei man ja sagen muss, hier ist der ist wirklich am Anfang der Slasher-Ära. Wie gesagt, es gab jetzt in der Zeit schon ein paar kleine wenige. Halloween war groß, aber ich glaube, der größte Wegbereiter zu dem Zeitpunkt, finde ich zumindest, war tatsächlich jemand anderes. Nämlich Black Christmas von Bob Clark. Und der ist ja von 74 und der hat so viel beigetragen, ganz ehrlich, zum Thema was für Perspektiven wählt man im Slasher. Der hat das erste Final Girl quasi erfunden. Der hat richtig gruselige, creepy Motive eingebaut. Also der Mörder versteckt sich im Haus und dann wird dann aufgelauert und irgendwelche Fake Traps und hast du nicht gesehen. Da hat Bob Clark, den habe ich ja hier schon mal besprochen, wenn ihr euch erinnert, Children Shouldn't Play with the Dead, diese Zombie-Film, ja, dieses Zombie-Film-Komödchen schon fast, wo ja ewig lang kein Zombie auftritt, bis am Ende dann tatsächlich. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und Black Christmas, beziehungsweise im Deutschen heißt er ja Jesse, die Treppe in den Tod. wer ihn darunter kennt. Der hat tatsächlich viel, viel vorbereitet. Und ich muss sagen, To All a Good Night hat auch ein paar Sachen dann auch ausprobiert und mit auf den Weg gegeben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er seiner Zeit wirklich weit voraus war. Er hat ein paar Sachen gemacht, die er nicht machen konnte wahrscheinlich oder versucht zu machen. Also gerade so dieses Twist im Twist im Twist gibt's dann so, was hier versucht wird. Es funktioniert auch halbwegs gut, hat ein paar starke Parallelen zu Freitag der 13., wo man sich dann halt fragt, okay, die sind parallel entstanden. Ist es dann Zufall, dass es dann um eine Person geht, die dann entsprechend als Mörder am Ende aufgedeckt wird, um nochmal anders aufgedeckt zu werden? Also, ich weiß ja nicht. Müsst ihr entscheiden. Ich fand's jetzt so okay von der wegweisenden Bedeutung von To All a Good Night. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht der größte Slasher-Aficionado, der wirklich alle ersten Chroniken der Slasher-Geschichte kennt. Aber ich habe ja auch viel schon gesehen in der Richtung. Und ich muss sagen, er macht einiges ganz witzig, einiges ganz cool, hat auf jeden Fall Potenzial, dass man den mal sich daheim hinstellen kann. Den kann man gucken. Den kann man auch mit Freunden gucken. Weil, ganz ehrlich, wo hast du denn bitteschön einen Slasher, wo sich der Mörder während ein Pärchen im Wohnzimmer vor dem Kamin rumvögelt, stundenlang sitzen die da und machen rum und keine Ahnung was, und plötzlich bewegt sich die Ritterrüstung und der schießt dem Typen einen Pfeil mit der Armbrust durch den Schädel. Und ich weiß gar nicht mehr, was er mit dem Mädel macht. Ich glaube, er schlägt den Kopf ab oder was auch immer. Da habe ich mich einfach nur gefragt, wann zum Fick ist der denn in die Ritterrüstung geschlüpft? Wie gesagt, die war die ganze Zeit in diesem Zimmer. Und wer schon mal eine Ritterrüstung angeguckt hat, nur schief, weiß schon, wie das klappert. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr schlüpft da rein. Also, nee. Kannst du mir nicht erzählen. Also es sind so ein paar Schrullen drin, aber die fand ich sehr sympathisch tatsächlich. Es gibt auch jede Menge Mordgelegenheiten. Dafür sterben dann auch, also sterben fast alle tatsächlich. Also der Bodycount ist dafür, dass die Insel eigentlich fast verlassen ist, ziemlich hoch. Es werden dann auch immer ganz, ganz dramatisch irgendwelche Leichen gefunden. Aber oft ist es dann wirklich so, dass die Dialoge dann irgendwann nur noch daraus bestehen, okay, also wenn sie quasi mit dem Rumvögeln durch sind, sondern okay, wir müssen jetzt das Haus durchsuchen und eine Truppe ist überzeugt, dass es einen Mörder gibt, die andere Truppe ist nicht überzeugt davon und will davon gar nichts wissen und dann bitchfighten die so ein bisschen rum, aber sie sind immer dabei, irgendwas zu kontrollieren. Okay, komm, wir suchen noch mal draußen am Strand. Okay, komm, lass die Türen kontrollieren. Habt ihr schon die Fenster kontrolliert? Okay, ich komm mit dir mit. Also es ist so dieses ganz typische, okay, wir teilen uns auf und gehen dann rum und dann könnte ja theoretisch der Mörder zuschlagen. Aber ja, wie es der Spannungsbogen eben so will, tut es dann oft nicht und manchmal doch, manchmal ein bisschen unerwartet. Ich habe zum Beispiel eine Szene, es ist auch manchmal hell, also es ist jetzt nicht wirklich Nacht. Und wie gesagt, Weihnachten ist es sowieso nicht richtig, weil es einfach sommerlich aussieht. Die rennen auch alle in kurzen Klamotten die ganze Zeit rum, also bis auf den Santa Claus ist eigentlich nichts wirklich mit Weihnachten. Aber es gibt eine sehr, sehr schöne Splatter-Szene mit dem Flugzeug, mit dem die Jungs angekommen sind. Und dann wird dann der Propeller angeschmissen und jemand wird zerschnetzelt. Das hat mir Spaß gemacht. Also das sind dann so kleine Sachen, wo ich denke, ah, okay, cool. Da hast du Spaß mit. Also wie gesagt, die Ritterrüstungsszene fand ich auch mega. Ich mir einfach gedacht habe, okay, der ist jetzt in der Ritterrüstung. Aber wie kam der da rein? Hat er sich so Batman-mäßig da reingesneakt oder hat er sich da so hochgeschossen über so eine, wie heißen sie, diese Lufttunnel? Diese Rohrpost, genau, da hat er sie so in die Ritterrüstung katapultiert. Muss ja sitzen wie eine zweite Haut, wenn du dich da drin gut bewegen willst. Aber naja, gut. Also von der Seite her kann ich abschließend sagen, To All a Good Night ist definitiv spaßig. Also der ist wirklich schrullig, dumm, schrullig, unterhaltsam bei vielen Kills. Die Effekte sehen cool aus zum Teil, also es ihr dürft dann nicht viel erwarten. Ich meine, das Ding ist ein Indie-Filmchen gewesen, das irgendwie von Freunden, Familie etc. Quasi finanziert wurde. Also, aber aus dem haben sie tatsächlich doch einiges rausgeholt. Und es sind einige Ansätze drin, wo ich sage, ja, da haben sich spätere Slasher definitiv bedient. Aber ich würde sagen, er hat jetzt noch nicht so viel beigetragen wie Black Christmas zum Beispiel oder Halloween, würde ich sagen. Aber trotzdem hat er so ein paar Wegschranken hat er gesetzt, wo ich sage, ja, okay, kann ich nachvollziehen, dass einige den kultig finden. Ich finde ihn so lala kultig. Ich hatte Spaß damit, aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist der absolute Pflichtkauf oder die Pflichtsichtung für jeden Slasher-Fan da draußen. Aber wenn ihr drankommt, und das ist ja jetzt zum Glück möglich tatsächlich, weil es gibt ja oft Filme, die da als Wegbereiter verbreitet werden, so als Geheimtipp, so pst, weißt du, oder auf einer Börse oder was kriegst du denn davon erzählt? Und dann ist die Frage, ja, wo guckt man den Film? Ja, musst du ein bisschen suchen. Aber suchen will man ja nicht. Und deswegen, ihr habt tatsächlich jetzt die Möglichkeit, euch den zu besorgen in guter Qualität. Das war auch irgendwie so ein merkwürdiges Gerücht, weswegen der damals irgendwie nicht gut ankam, weil der angeblich schlecht ausgeleuchtet gewesen sei und die Videokassettenversionen sollen ziemlich scheiße ausgesehen haben. Also der sieht hier auf der Blu-ray, habe ich mir angeguckt, sieht ja wirklich gut aus. Also gut ausgeleuchtet, hat ein solides Color Grading und alles drin. Also der sieht voll in Ordnung aus. Also kann man gar nichts dagegen sagen. Also von daher kann ich nicht verstehen, wie das auch immer aufkam. Vielleicht sind die Videokassetten wirklich scheiße gewesen in der Qualität einfach, kann ja sein. Aber hier mit dem Mediabook oder mit der, ich weiß nicht, ob er auch als MRA kommt, könnt ihr auf jeden Fall erstmal nichts falsch machen. Und wenn ihr den für einen schmalen Fuß irgendwo bekommt, dann viel Spaß auf jeden Fall mit To All a Good Night. Vor allem mit diesen furchtbar geilen oder halt am Softporno-Dialogen. Also dafür ist er wirklich geil und dann macht man sich noch ein Bierchen auf und hat richtig und hat ein bisschen Spaß mit seinen Freunden. So als Opener-Film ist der, glaube ich, ganz witzig und danach kommt dann was Grantigeres, was Blutigeres, was Spannenderes. Ja, so würde ich ihn auf jeden Fall einstufen. So, das war meine dritte Advents-Spezial-Podcast-Folge, in diesem Fall zu To All a Good Night, mit dem ich das Fest der Hiebe mal wieder ein bisschen ja zu seinen Ursprüngen zurückgeführt habe, denn Hieb und Stichfest war der definitiv der kleine, feine Film, der hier heute vorgestellt wurde. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Kennt ihr den überhaupt, To All a Good Night? Habt ihr den schon mal gesehen? Würde mich interessieren, was ihr davon haltet, ob ihr diesen Kultanspruch unterstreicht oder den eigentlich wie platt, banal, öde findet. Sagt's mir gern mal, schreibt's mir gern mal. Ihr kennt die altbekannten Wege. So, eine Folge kommt dann noch nächste Woche, also eine reguläre Folge zumindest. Und damit ihr aber gut durch die Weihnachtstage kommt, nein, ich werde keine Feiertagspause einlegen. Es wird pickepacke voll in den nächsten Wochen. Also nur, dass ihr mal einen Überblick habt. Es kommt dann am 22. kommt dann die letzte Podcast-Folge hier im Advents, also in der Adventszeit. Da habe ich mir noch einen besonderen niedrig budgetierten Weihnachtsslasher rausgesucht, der eher in die Richtung Thriller geht, der aber auch bei vielen so als Geheimtipp auf dem Zettel steht. Und ich kann so viel vorweg sagen, es ist keiner aus den USA, sondern was Europäisches. I don't know, tell me more, nächste Woche. So. Dann kriegt ihr am 23. Dezember, es geht direkt Schlag auf Schlag jetzt, 23. Dezember ist ein Freitag, da findet ein Schundsharing statt mit dem guten Jano. Wir werden die Tradition mit unserem Weihnachtsschundsharing weiterführen. Das hat ja auch zu Weihnachten begonnen, wenn ihr euch erinnert, mit dem Holiday-Special von Star Wars. Und am 23. bringen wir es zu Ende. Denn, Spoiler, das wird erstmal das letzte Schund-Sharing sein. Deswegen schaut auf jeden Fall am 23.12. rein. Ich würde mich da sehr, sehr freuen. Und der Jano ist recht. Es wird eine Gaudi, die wir da haben werden. Kann ich euch versprechen. Dann, Heiligabend, 24.12. ist auch wieder der Jano mit im Boot. Wir haben eine wunderbare Podcast-Folge aufgenommen, die alle bekannten Grenzen sprengt. Also zumindest bei uns, denn wir haben im Nachgang dann festgestellt, das ist die fucking längste Podcast-Episode, die wir jeweils aufgenommen haben. Die ist über 4,5 Stunden lang geworden. Wir haben uns aber auch einen ziemlich großen Fisch da an Land gezogen. Wir hangeln uns nämlich einmal quer durch das Kevin allein zu Hause Franchise. Und ja, es ist ein Franchise mit 6 Filmen. Falls ihr das noch nicht wusstet, ich wusste es vorher auch nicht und dann Chano auch nicht. Und die ersten 2 sind wahrscheinlich noch gelaufen. Der dritte vielleicht auch noch bei vielen, die so den Fernseher früher haben mitlaufen lassen am Wochenende. Ab Teil 4 wird's kriminell. Also von daher auch besprechenswert definitiv für den Trash-Taucher hier. Alter Verwalter, haben wir Blut und Urin geschwitzt. Alter Verwalter, das hat richtig wehgetan zum Teil. Das kommt dann am 24.12. Also wenn ihr keinen Bock auf Family oder so ein Kram habt, dann hört ihr einfach direkt in den Podcast rein, gönnt euch 5 Stunden Auszeit irgendwo in der Garage, verkriecht euch mit einem leckeren Glühweinchen. Es kann euch nur gut tun. So, und dann kommen ja die Feiertage, aber wer richtig mitgezählt hat, weiß, es gibt noch einen Donnerstag in diesem Monat. Ja, wir haben diesen Monat 5 Donnerstage. Da dann aber die Adventszeit ja schon vorbei ist, will ich jetzt auch nicht nochmal was zum Thema Advent machen oder zum Fest der Hiebe. Aber, weil wir uns ja schon so schön im Slasher bewegt haben, habe ich mir gedacht, hey, such dir doch einfach mal einen anderen Holiday-Slasher, der vielleicht so zum Jahresende ganz gut passen könnte. Von daher dürft ihr gespannt sein, was dann am 29. bei euch so in den Podcatchern landet. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Falls ihr toll findet, was ich hier mache, schaut mal bei meinen Unterstützungsmöglichkeiten. Wo ansonsten lasst einfach mal ein Abo bei Instagram oder so, da freue ich mich immer drauf. Und es könnte auch sein, dass demnächst mal wieder ein explizites Video auf YouTube kommt. Haltet da mal die Augen offen. Es gibt zum Jahreswechsel auf jeden Fall einige Veränderungen. Das kann ich schon mal anteasern. Ich weiß nicht, wann ich die erzählen werde. Ich glaube, ich werde um Neujahr rum einen Livestream bei Instagram machen. Das kündige ich aber dann auch nochmal dick und breit an. Würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei seid. Es gibt einiges zu bequatschen. Einiges definitiv. So. Jetzt aber genug gequasselt, genug schamlose Werbung her. Ich wünsche euch eine wunderprächtige Woche. Wir hören uns dann das nächste Mal hier wieder beim Trash-Taucher, wenn es euch denn beliebt und wenn es glitzert wie Sternenstaub. Adiositas, ihr Süßen.